Passend zum Sommerfest haben wir heute sozusagen den furiosen Schlussakkord unserer Serie zum Vater Unser. Ich erinnere nochmal, wir hatten ja diese ganzen verschiedenen Vater Unser Bitten zu diesen ganzen erdigen Themen, Brot, Beziehung, Erlösungsbedürftigkeit. Und plötzlich öffnet sich sozusagen am Ende kurz der Vorhang in eine andere Dimension. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ein kurzer Perspektivwechsel gleichsam, weg von uns hin zu dem, von dem wir all dies erbitten und auch all diese Themen, diese schweren Themen, die vorher dran kamen. Es ist die Antwort auf die Frage, die wir vermutlich auf unterschiedlichste Weise in uns tragen. Ich sag's heute mal mit den Worten aus der Popmusik. Silbermond hat mal getextet, ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich? Irgendwo ein Tunnelende, das Licht verspricht. Man will so viel doch eigentlich nicht, nur ein kleines bisschen Glück. Von Herrlichkeit ist hier gar nicht die Rede, viel bescheidener eigentlich. Ein bisschen Glück, das täte es ja schon. Oder jemand anders, Annette Lusien, oh mein Gott, dieser Himmel, wie zum Teufel komme ich da bloß rein? Man erwartet nicht den Himmel, erwartet gar nicht mal hineinzukommen. Der Zugang scheint unerreichbar, der Ort verloren, verlorenes Paradies. Es gibt so eine neue Bescheidenheit, no we can't, statt yes we can. Ein bisschen aufgerissene Wolkendecke von Ferne, das muss reichen. Es sei denn, der Himmel kommt zu uns. Die Bibel weiß durchaus von Momenten, wo der Himmel aufbricht, wo Menschen unverhofft mittendrin sind, wo Gottes Herrlichkeit durch die Wolkendecke des Diesseits hindurchbricht. Der Vorhang wird quasi für einen kurzen Moment gehoben. Und ich lese uns eine dieser Geschichten einmal vor. Sie steht beim Evangelisten Matthäus im 17. Kapitel. Da heißt es, es geschah 6 Tage später. Jesus nahm Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes allein mit auf einen hohen Berg. Dort vor ihren Augen wurde er ganz verändert. Sein Gesicht fing an, wie die Sonne zu strahlen, und seine Kleidung schien weiß wie das Licht. Plötzlich erschienen Mose und Elia vor ihnen. Sie waren in ein Gespräch mit Jesus vertieft. Da brach es aus Petrus heraus. Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bleiben. Wenn du es willst, dann baue ich 3 Hütten. Eine für dich, eine für Mose und auch für Elia eine. Und während er noch so redete, umgab sie eine leuchtende Wolke. Und es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte, dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Und als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Da trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Ja, was sehen diese 3 Jünger, der Petrus und der Johannes und der Jakobus da überhaupt? Sie erleben sprichwörtlich den Einbruch des Himmels, ein alles veränderndes Licht. Schon die Psalmen wissen das. Gottes Gewand ist das Licht, heißt es im Psalm 103. Sein Gesicht ist hell wie die Sonne, Herrlichkeit in Ewigkeit. Und an seiner Seite erscheinen die Großen seiner Heilsgeschichte. Mose, der Überbringer des heiligen Gesetzes nach der Befreiung aus Ägypten, wird uns Sonntag beschäftigen. Mit ihm hat Israel die glanzvollsten und intensivsten Momente seiner Befreiungsgeschichte erlebt. Und unter seiner Führung sind sie Bundesvolk Gottes geworden. Und dann ist da dieser Elia, der Größte in der Rangfolge der ohnehin verehrungswürdigen Propheten. Sie haben jahrhundertelang als Vertraute und als Sprachrohr Gottes gewirkt, sorgten in Zeiten der Verwirrung dafür, dass das Volk erfuhr, was Gott von und für sein Volk wollte. Und in Mose und Elia sind das Gesetz und die Propheten gegenwärtig. Mehr Präsenz Gottes, mehr Begegnung mit dem Heiligen, Reinen und Wahren, das geht eigentlich gar nicht. Und deshalb ist es nur allzu verständlich, dass Petrus sagt, jetzt bitte nicht bewegen, wir machen hier aus dieser Gipfelerfahrung eine permanente Einrichtung. Ein himmlischer Urlaubsort, wo es geistlich immer brummt. Also Charismatiker würden sagen, die totale Salbung. WG mit Mose, Jesus und Elia. Ja, wozu den sozialistischen Bruderkurs, wenn man auch das Kamasutra haben kann, nicht? Also vergesst den Alltag, wir bleiben jetzt hier. Ja, so irre die Situation erscheinen mag, die Frage dahinter beschäftigt uns natürlich alle. Wie werden wir diese Herausforderungen und diese Schwierigkeiten los, ja, die das Leben ständig an uns stellt? Also wie kommen wir aus dieser Lebensgleichung raus, die Leben auch immer irgendwie mit Leiden zusammenbringt? Mit diesem Kampf um das tägliche Brot, mit Schulderfahrung, mit Versuchlichkeit. Also warum müssen die Jünger zurück in diese Niederungen des Alltags? Nicht warum, das Evangelium könnte doch an dieser Stelle jetzt schön enden eigentlich, nicht mit diesem üblichen Märchenschluss und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Tja, weil es eben kein Märchen ist, sondern eine Erzählung, und ich habe schon oft gesagt, Erzählungen sagen uns das, was zählt. Und die Antwort des Textes liegt, wie mir scheint, schon in den Biografien dieser himmlischen Gäste begründet. Nicht der Mose war ein begnadeter Führer, auch ein Mensch mit großer geistlicher Kraft, aber sogar er musste die Erfahrung machen, die jetzt die Jünger machen. Seine Geschichte, das war ja keinesfalls die eines Cäsaren, der kam, sah und siegte. Mose verbrachte Jahrzehnte seiner Blüte in der Wüste. Er führte sein Volk auch nicht direkt ins gelobte Land, sondern er irrte noch 40 Jahre hin und her, bevor Gott das Land Kanaan öffnete. Ja, und wir kennen zum Teil die Geschichte nicht. Endlich verheißener Land vor Augen, dann sagt Gott, ja, du kommst aber nicht mit. Ja, das Reich Gottes, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit ist zum Greifen nah, aber Mose kommt nicht rein. Er sieht's von Ferne, er stirbt an der Schwelle zum Ziel seiner Träume. Schauen wir auf den anderen religiösen Superstar des Alten Testaments, Elia, der größte aller Propheten. Er hat viele ungemütliche Botschaften überbracht. Dafür hat man ihn nicht lieb gehabt. Niemand Geringeren als die Königin macht er sich dadurch zum Feind. Sie will ihn nicht etwa liken, nein, sie will ihn lynchen. Und Elia macht das zu schaffen. Er wird depressiv darüber. Und fast bricht er unter dieser Last des Prophetenamtes zusammen. Und er läuft und läuft und läuft. 40 Tage und 40 Nächte. Zum heiligen Berg, zum Horeb, wo Gott wohnt. Er unternimmt quasi eine Reise zu den Wurzeln seines Glaubens. Dort, wo für ihn als Prophet einst alles begann. Und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis Gott durch Elias Sprachlosigkeit und Verzweiflung durchdringt. Und am Ende dieser Odyssee erlebt er auf dem Berg die Herrlichkeit Gottes. Ebenso wie wir vor ihm, ebenso wie vor ihm Mose beim Empfang der Gebote. Aber beiden ist das gemeinsam, dass sie diesen Berg wieder verlassen müssen, um nämlich die Schwierigkeiten zu meistern, die ihnen das Leben stellt. Mose kriegt es mit dem goldenen Kalb zu tun, also der Kardinalsünde Israels. Elia muss den Konflikt mit dem götzendienerischen Königshaus bis zum Äußersten weiterführen. Und Jesus nimmt die Jünger wieder mit in die Niederung, um sich auf seinen größten Kampf vorzubereiten. Also Jesus nimmt sie mit auf den Hügel von Golgatha. Der Berg ist auch für ihn nicht die Endstation. Und wenn wir diese Biografien mit ihren Gipfelerfahrungen bedenken, dann legt sich folgender Schluss nahe. Wir Menschen, wir bekommen derartige Erfahrungen nicht zur Unterhaltung und auch nicht zur Zerstreuung, sondern gleichsam als so eine Art Druckbetankung, um einem bestimmten Auftrag gerecht zu werden. Um dafür Stärke und Kraft und Durchhaltevermögen zu sammeln. So war es zumindest für diese drei. Es gibt kein Dauerabo, es gibt keine 24/7 Flatrate dafür, weil unser Leben darauf ausgerichtet ist, mit Herausforderungen umzugehen. Es ist keine Option, ein Leben im Liegestuhl zu führen. Oh, vielen Dank, das ist lebensrettend. Wir würden das Leben, wenn man sich das mal so vorstellt, im Liegestuhl, also nach kurzer Zeit ganz fürchterlich finden. Ja, ich muss so an meine Teenager denken, die sich schon mal so ein Leben in edler Gechilltheit vorgestellt haben, nicht, wo man so, der paradiesische Dauerzustand wäre so das Handy, was man den ganzen Tag hat, und dann wird man abends bereichert durch 100 YouTube-Videos und 1000 Reels und 10.000 Kurznachrichten. Ja, aber so richtig Ekstase kommt dabei auch nicht auf. Ja, und umgekehrt erzählen Menschen retrospektiv gern von wichtigen Entscheidungen, von Herausforderungen in ihrem Leben. Sie berichten stolz oder auch verblüfft, wie sie große Probleme gelöst haben und ihr Leben dadurch eine entscheidende Wendung genommen hat. Nicht? Und keiner käme jetzt auf den Gedanken zu sagen, sag mal, du erzählst ständig von diesen Problemen und Herausforderungen. Liebst du Probleme? Dann würde ich sagen, nee, spinnst du? Natürlich nicht. Aber wir lieben es, Probleme und Herausforderungen gelöst zu haben. Also Probleme sind toll, aber nur als Phänomen der Vergangenheit. Im Nachhinein ist das die erfüllende Würze des Lebens. Und gleichzeitig braucht es diese lichtvollen Gipfelerfahrungen, um zu wissen, die Herausforderungen werden ihre Lösung finden. Und so deute ich auch den Schluss des Vaterunsers. Wir werden unser Leben lang um das tägliche Brot, um die Integrität unserer Beziehung und die Distanz zum Bösen kämpfen müssen. Aber wir tun es mit dem Blick zum Licht, zum höchsten Guten, zum geheiligten Willen unseres Vaters im Himmel. Und das bleibt der Fixpunkt unserer Lebensreise, durch welche Täler auch immer wir hindurch müssen. Und darum steht am Ende auch das Reich Gottes, der Himmel, der Ort, wo Gottes Herrlichkeit sich wirksam Bahn brechen kann. Das ist ja formuliert als ein Lobpreis, wo sich unser Blick von all dem, was auf das Leben links und rechts einprasselt, gleichsam vereint auf dieses eine Ziel. Wie bei so einer Fußballmannschaft, wo man nach einer Spieleranalyse, Matchplan, taktischer Grob- und Feinjustierung im Vorfeld dann nochmal im Spielerkreis zusammenkommt, um sich auf das eigentliche Ziel zu besinnen. Es geht um den Sieg. Nur darum geht es, dein ist das Reich. Dir, Gott, gehört die Herrschaft, was auch immer bis dahin noch auf unserem Wege liegen sollte. Für die Jünger ergibt sich auf dem Berg der Verklärung auch noch solch eine Zielfokussierung. Die Lichterscheinung auf dem Berg erhält nämlich durch diese himmlische Stimme einen entscheidenden Fokus. Im Angesicht der drei Lichtgestalten heißt es plötzlich, dieser ist mein lieber Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Ihn sollt ihr hören. Und ich finde das sehr barmherzig von Gott. Also das Scheinwerferlicht kann ja nicht ewig bleiben. Der Alltag hat auch seine tristen Seiten. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Das ist keiner der Namen Gottes, sondern stammt aus der Rubrik, als das Wünschen noch geholfen hat. Auch der Satz, alles wird gut, ist zumindest vorläufig kein seriöses Versprechen. Für Jesus und für seine Jünger steht zu diesem Zeitpunkt das Schwerste ja noch bevor. Das muss man sich klar machen. Und in dieser Welt ist selbst die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes keine Garantie, dass wir dennoch möglicherweise noch tief ins Leiden hinab müssen. Aber eins kann den Jüngern keiner nehmen. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Und mit diesem Jesus gehen sie gemeinsam den Weg wieder hinab, auch in die Niederungen des Alltags. Jesus bleibt an ihrer Seite. Und das Geheimnis seiner Herrlichkeit bleibt präsent im Hören auf sein Wort. Und das ist diese sonderbare Erfahrung mit der Erfahrung, nicht? Die Christen immer wieder machen und von der sie berichten, ja, es war eine schwere Zeit, ich habe Schweres erlebt. Aber in dieser Zeit fühlte ich mich dennoch auf eine unaussprechliche Weise getragen. Es war, als ob Jesus mit mir ging, als ob er mir half, durch das finstere Tal zu gehen und mir zugesprochen hat, ich trage diese Last mit dir. Und diese Zeit der Leiden ist dann nicht zufällig manchem sogar zum Ausgangspunkt geworden, das eigene Verhältnis zu Gott wieder intensivieren zu können, neu zu ordnen. Es ist wundersam, aber irgendwie auch in dieser Geschichte greifbar. Menschen durchleben biografische Schicksale, wo man den Kopf einziehen möchte und sagen, wie soll ich das nur durchstehen? Und dann spricht man mit ihnen, vielleicht Jahre später, und findet sie in einer Weise gestärkt und auch aufgerichtet, wie man es sich aus den Umständen kaum erklären kann. Nicht? Da heißt es in der Geschichte, es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte, dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gehört. An ihm habe ich meine ganze Freude, achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Und als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Und da trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Mir scheint, das ist ein wiederkehrendes Muster in der Gottesbegegnung. Im Moment der Erscheinung Gottes macht der Mensch erstmal so eine verstörende Erfahrung, birgt sein Angesicht im Staub. Nicht? Bild. Er ist ja laut Genesis vom Staub genommen, das macht seine irdische Herkunft aus. Und er verharrt in dieser Distanz zum Heiligen, bis die Gottheit ihn aus dem Staub erhebt. Ja, das ist das antike Bild. Vor Gott steht nur, wen er aufrichtet. Wir richten uns nicht selber auf, wenn das Schicksal über uns kommt. Er tut es. Und wir wissen nicht wie, wir wissen nur, es geschieht über dieses Hören. Uns ist für den Alltag das Hören von Gottes Wort geschenkt, um auch jenseits der Momente des Hochgefühls den Herrn unseres Lebens an unserer Seite zu wissen, selbst wenn wir einmal Staub fressen müssen. Das sind die Momente, wo sich der Glaube bewährt, wo er wachsen kann, wo wir die Erfahrung machen, ja, da sind Probleme, da sind Herausforderungen, da ist Leid, wo ich nicht weiß, wie ich da durchkomme. Und dann erfolgt plötzlich, völlig unverhofft, dieser Perspektivwechsel, dieses erstaunliche Aufgerichtetwerden durch Gott, das Paulus ganz paradox die Herrlichkeit der Leiden nennen kann. Oder bei Matthäus ganz anschaulich, als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als Jesus allein. Tja, was machen wir daraus? Ekstase 24/7 ist das Ziel und nicht der Weg. Aber es führt einen Weg zum Ziel. Wir sind nicht nur Zuschauer wie auf der Berlinale, wo man die Stars von fern über den roten Teppich in einen Bereich hineingehen sieht, wo wir keinen Zugang haben. Wann reißt der Himmel auf? Ist längst passiert, als der Tempelvorhang zum Allerheiligsten zugleich mit dem Herzen Jesu zerriss und uns den Weg zum Vater freigegeben hat. Diesen Weg gehen wir heute in der Nachfolge Jesu, wenn uns diese vollkommen alltagstaugliche Ekstaseerfahrung geschenkt wird, die sich Glauben nennt. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als Jesus allein. Das bedeutet ja Glauben, außer sich sein, Ekstasis. Also, wenn man selbst vergessen ist, man ist nicht bei sich, man ist bei Gott auf einmal, auf ihn fokussiert. Er tritt ins Zentrum. Jesus sehen, sein Reich der Liebe, seine Kraft und Wirksamkeit, er allein im Fokus. Punktuell ist das Menschen in diesem Leben immer mal wieder geschenkt, aber meiner Erfahrung nach immer nur bruchstückhaft. Gewissermaßen haben wir es in dieser Geschichte mit so einer pfingstlichen Erfahrung zu tun. Pfingsten ist ja so ein Fest, zu dem der Volksbund, zumindest der Berliner, sagt, an Pfingsten, da sind die Geschenke am geringsten. Zu Unrecht. Pfingsten ist das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, also jenes Geistes, der uns der Gegenwart Gottes vergewissert. Also so eine Art sechsten Sinn zur Erkenntnis Gottes verleiht. Paulus nennt den Heiligen Geist ja eine Anzahlung auf den Himmel, der immer mal wieder himmlische Momente schenkt. Und die Jünger, die da mit Jesus auf dem Berg warten, haben also so eine Art vorgezogenes Pfingstfest erlebt. Der Himmel war so kurz offen, das Heilige hatte sie erfasst. Das Diesseits wurde durchsichtig auf eine fantastische neue Welt. Wie an Pfingsten, als der Heilige Geist mit dem Sprachenwunder eine neue friedliche Weltgemeinschaft aus vielen Nationen zeigt, die sich im wahrsten Sinne des Wortes versteht. Und auch das Ansinnen ihres Schöpfers, der mit seinem Sohn aus lauter Liebe einen finalen Rettungsplan verfolgt. Naja, wir sehen dann auch den Fortgang des Ganzen, nicht? Verfolgung und Verwirrung der Gemeinde, Streit, Unglaube, Verrat, falsche Lehre, glanzvolle Momente als Anzahlung, aber auch irritierende Verfehlungen bis heute. Umfassende Herrlichkeit ist erst in der Ewigkeit, am Ende der Zeit versprochen. Also Ekstase 24/7 gibt es im Himmel. Und bis dahin gilt Glauben 24/7. Hört sich ein bisschen nüchterner an, ist aber mit Jesus an unserer Seite ein ganz guter Deal, finde ich. Amen.